SR Info. Bilanz am Abend.
Wie weit kann und soll die CDU auf Parteien wie das BSW zugehen? Diese Debatte ist in vollem Gang und wir berichten gleich darüber. Genauso wie über Sparpläne und Betriebsversammlungen bei Volkswagen und den Bezug mit Corona-Tests im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Alle gegen die AfD. Anders wird in Thüringen keine Regierungsmehrheit zu finden sein. Ob eine Koalition aus CDU, BSW, SPD und Linker inhaltlich viel Sinn ergibt und ein Landtag, in dem die AfD die einzige Opposition ist, deren Stimmenzuwachs in der Zukunft bremsen kann, darüber darf nun nicht nur in Thüringen gestritten werden oder auch in Sachsen, wo die Lage ja ähnlich ist. Die Debatte wird auch in Berlin immer heftiger. Eine Gruppe von teils prominenten CDU-Politikern fordert nun jedenfalls einen Unvereinbarkeitsbeschluss für eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Über die Koalitions- und Abgrenzungsdebatte in der CDU berichtet Ruth Kirchner.
In der CDU rumort es. Rund 70 Parteimitglieder, vor allem aus westdeutschen Landesverbänden, wollen eine Zusammenarbeit der Christdemokraten mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht verhindern. Besonders scharf die Kritik des Außenpolitikers Roderich Kiesewetter.
Das BSW agiert als verlängerter Arm des Kremls und widerspricht allen Werten, für die die Union traditionell steht. Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung, Völkerrecht, Demokratie und Westbindung, die erst auch unseren Wohlstand ermöglicht.
Vor einer Aushöhlung demokratischer Grundwerte warnt der Bundestagsabgeordnete. Kiesewetter und andere in der CDU wollen daher den Unvereinbarkeitsbeschluss der Christdemokraten, der bislang für AfD und Linkspartei gilt, auf das BSW ausdehnen. Doch der nächste Bundesparteitag, auf dem ein entsprechender Antrag gestellt werden könnte, steht erst 2025 an. Bleibt also die innerparteiliche Diskussion und die Frage nach dem Kurs der Wagenknecht-Partei, auch von Parteichef Friedrich Merz am Tag nach den Landtagswahlen.
Ist das eine Art Blackbox oder Redbox, wie Sie immer wollen? Da muss man halt mal reinschauen und das müssen dann die Kollegen in Thüringen und in Sachsen beantworten.
Wie umgehen mit dem BSW? Das sollen also zunächst die Landesverbände klären. Regieren wollen die Christdemokraten in Thüringen und Sachsen unbedingt. Aber das ginge in beiden Bundesländern eben nur mit Unterstützung des BSW. Erste Gespräche sollen noch diese Woche in Erfurt beginnen, kündigt Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt an.
Weil ich natürlich mal ausloten will, das sind Optionsgespräche. Und dafür habe ich auch einen einstimmigen Beschluss unseres Landesverbandes und Vorstandes. Was sind eigentlich die inhaltlichen Themen?
Optionsgespräche also. Von Sondierungs- oder gar Koalitionsgesprächen will niemand in der Union sprechen. Rückendeckung dafür gibt es aus der CDU-Spitze. Parteivize Karin Prien spricht im WDR von einem Dilemma der CDU. Aber auch sie will eine Zusammenarbeit mit dem BSW zumindest ausloten.
Ich habe wahrgenommen, dass wir mit den BSW-Leuten, soweit man die überhaupt kennt, in außen- und sicherheitspolitischen Fragen konträrste Positionen haben. Aber ich nehme eben auch wahr, dass es Bereiche gibt wie Migration und innere Sicherheit, in der es vielleicht Schnittmengen gibt.
Den rund 70 CDU-Mitgliedern, die eine Zusammenarbeit mit dem BSW kategorisch ablehnen, geht das zu weit. Er habe Verständnis für die Nöte der CDU in Thüringen und Sachsen, sagt Kiesewetter, und warnt zugleich, man dürfe sich von extremistischen Parteien wie dem BSW nicht abhängig machen.
Und somit bleibt eine Minderheitsregierung, es bleibt auch die Opposition, es bleibt auch eine Lösung vor Ort. Das müssen diese selbst entscheiden, aber sie tragen eine hohe Verantwortung für die Glaubwürdigkeit der Union im gesamten Bundesgebiet und deswegen ist Regieren kein Selbstzweck.
Andere aus der Gruppe der BSW-Gegner werden noch ein bisschen deutlicher. Das Ganze habe die Sprengkraft, die CDU zu zerlegen, heißt es. Einen Dammbruch bei der Zusammenarbeit mit Extremisten dürfe es nicht geben.
Ruth Kirchner war das aus Berlin. Der Absatz von Elektroautos. Er lahmt nicht nur, er ist regelrecht eingebrochen. Diesen August wurden 69% weniger E-Autos zugelassen als im Vorjahresmonat. Das geht aus Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervor. Die Bundesregierung will nun neue Steuererleichterungen für E-Autos, die als Dienstwagen gekauft werden, auf den Weg bringen und den Absatz so ankurbeln. Das könnte dann auch Volkswagen etwas helfen, aber die Probleme beim größten Autobauer Europas gehen über diese E-Krise hinaus. Die fangen bei nicht richtig funktionierender Software an und enden bei der sinkenden Beliebtheit in China. Als Folge dieser ganzen Probleme schließt die Konzernspitze Werksschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Heute hat es in Wolfsburg eine Betriebsversammlung gegeben, bei der es hoch hergegangen ist, wie im Nachgang die Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo gegenüber Journalisten klargemacht hat. Das berichtet unsere Reporterin Annette Deutzkens.
Wir sind bereit zu kämpfen. Das war einer der ersten Sätze, den Daniela Cavallo nach der Betriebsversammlung gesagt hat. Die Beschäftigten seien enorm wütend über die drastischen Sparpläne. Als der VW-Markenchef und der Finanzchef heute sprechen wollten, da seien sie vor lauter Pfiffen und Buhrufen kaum zu Wort gekommen, sagt Cavallo. Und auch sie selbst ist wirklich hart mit der Konzernspitze ins Gericht gegangen. Sie sagt, es gäbe ganz andere Möglichkeiten zu sparen. Es würden Milliardenbeträge verbrannt, weil Synergien innerhalb des Konzerns nicht genutzt würden. Es gäbe Markenegoismen, die das verhindern würden. Und das müsse aufhören. Und auch die IG Metall sagt, VW werde erbitterten Widerstand der Belegschaft in Kauf nehmen müssen.
Bislang war ja nicht klar, welche Werke sich der Konzern möglicherweise sparen will. Und das ist auch heute so geblieben.
Es gibt keine Angaben zu Standorten, die möglicherweise auf der Kippe stehen. Auch keine Zahl, wie viele Beschäftigte betroffen sein könnten. Nur so viel. Der Vorstand sagt, er nehme sowohl den Fahrzeugbau als auch die Komponentenwerke in den Blick. Und er hat heute versucht zu erklären, warum die drastischen Einschnitte aus seiner Sicht nötig sind. Zum einen, weil die Marke VW einfach nicht rentabel sei. Zum anderen aber auch, weil in ganz Europa weniger Fahrzeuge verkauft würden. Und für VW bedeutet das 500.000 Autos weniger pro Jahr. Und das macht zwei Fabriken rechnerisch überflüssig, hat der Finanzchef vorgerechnet.
Ja, das klingt nicht gut, auch wenn noch einige Fragen offen sind. Und genau über die wird nun zu beraten sein.
Es geht jetzt erst einmal am Verhandlungstisch weiter. Wir sind immer bereit zu sprechen, das hat Daniela Cavallo heute gesagt. Die Arbeitnehmer haben traditionell bei VW ja ein sehr starkes Mitspracherecht im Aufsichtsrat. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie dort jetzt alles ewig blockieren werden. Das würde das Unternehmen nahezu handlungsunfähig machen und ihm letztendlich schaden. Also es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr hart gerungen und verhandelt werden wird. Und dann werden sich Betriebsrat und Vorstand mit ihren Plänen irgendwo in der Mitte treffen müssen.
Annette Deutzkens hat uns über die Betriebsversammlung bei Volkswagen in Wolfsburg und die Sparpläne des Konzerns informiert. Und wir wechseln das Verkehrsmittel vom Auto zum Zug. Da war ein Mann in den letzten Jahren quasi so etwas wie der Gott sei bei uns der Bahnfahrer, Klaus Weselski. Der Gewerkschaftschef hatte zwar weder die maroden Gleise noch die geschlossenen Bordbistros zu verantworten, aber dafür viele Tage, an denen Bahnkunden sich wegen Streiks am Gleis die Beine in den Bauch stehen konnten. Gestern ist Klaus Weselski in den Ruhestand gegangen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL hat nun einen neuen Chef, den wir uns vielleicht besser schon mal etwas genauer anschauen. Beate Dietze stellt uns Mario Reis vor.
Wechsel im Führerstand. Der neue Vorsitzende, taubenblauer Anzug, weißes Hemd, der Schlips mit kleinen Pünktchen, wirkt sachlich und kontrolliert. Er ist wie sein Vorgänger Sachse, CDU-Mitglied, Eisenbahner durch und durch. Bis 1996 saß der gelernte Schlosser mit Lokführerausbildung selbst auf dem Bock, wie hier die Eisenbahner sagen, machte dann in der Gewerkschaft Karriere. Jetzt steht eine neue Aufgabe vor dem 58-Jährigen und dabei geht es um die Zukunft der Bahn. Es zeichne sich immer mehr ab, so Reis.
Dass die Entscheidungen, die einerseits im Bahntower getroffen werden, andererseits auch von der Bundesregierung nicht wirklich in der Art abgefordert werden, wie es sein müsste, dass diese Bahn jeden Tag fühlbar schlechter wird. Das bedroht unsere Arbeitsplätze. Das heißt, wir sehen die Aufgabe auch darin, diese Bahn besser zu machen. Und von daher ist eine Riesenaufgabe, im politischen Spielfeld und natürlich aber auch in dem Sektor des Bahnkonzerns den Druck aufzubauen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden und dass endlich bei der Bahn etwas vorwärts geht und damit Reisende in der Zukunft wirklich noch von der Bahn sprechen können.
Die Kluft zwischen Bahn und GDL sei tief, räumt Reis ein. Und so blickt Simone Krämer, Personalleiterin bei der Eisenbahnverkehrsgesellschaft, erwartungsvoll auf den neuen Vorsitzenden. Sie sitzt künftig für die Arbeitgeberseite mit am Verhandlungstisch.
Meine Erwartung an Mario Reis ist die, dass wir auch weiter hart streiten in der Sache und am Ende gute Lösungen finden und dass beide Seiten sich in die Positionen und Perspektivwechsel reinfühlen können.
Die GDL-Basis steht geschlossen hinter ihrem neuen Gewerkschaftsboss.
Ich hoffe, dass es genauso weitergeht, so erfolgreich und mit genauso viel Rückgrat.
Dass er nicht so auftreten wird wie Klaus, ist so sicher wie der Arm in der Kirche. Er wird anders rangehen, aber wir erwarten, dass der das, was wir fordern, dass die umsetzen. Also wenn Leute denken, dass wir jetzt haben werden, ganz sicher nicht.
Das Gute ist, er hat mit Klaus zusammen schon so viele gemeinsame Kämpfe durchgefochten und gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass er auf dieser Spur bleibt.
Die Ziele sind ja dieselben. Die Mannschaft bleibt dieselbe und wir stehen genauso 100% hinter Mario Reis, wie wir vorher hinter Klaus gestanden haben.
Klaus Weselski, der Einheizer aus Sachsen, will kürzer treten, seinem Nachfolger aber keinesfalls reinreden. Beide gelten als enge Weggefährten und inhaltlich auf einer Linie. Mitmischen will Weselski trotzdem noch als Bundesehrenvorsitzender. Der Abschied von der großen Bühne geht ihm sichtlich nahe. Der wohl bekannteste Gewerkschaftsboss Deutschlands sorgte regelmäßig mit markigen Sprüchen für Aufsehen. Den Konzern und seine Führungsriege beschimpfte er öffentlich als Vollpfosten, Nieten oder Dummschwätze. Der Neue dürfte an seinem prominenten Vorgänger gemessen werden.
Ich halte es für völlig falsch, zu versuchen, in die Fußtapfen des Vorgängers zu treten, weil die sind immer zu groß. Besser ist es, man hinterlässt eigene Spuren. Und das ist gut gelungen. Und ich sehe das bei meinem Nachfolger genauso. Der hat ein gut bestelltes Feld und der kann ernten. Und der kann neue Saat aussehen.
Weselskis Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen. Unterm Strich 30.000 Neumitglieder gewonnen, sagt der scheidende Vorsitzende mit Stolz.
Das Einkommen der Lokführer fast verdoppelt, von 2008 bis jetzt und von 40 Stunden kommend in Schritten und jetzt in großen Schritten die 35-Stunden-Woche manifestiert in Tarifverträgen für die Zukunft.
Mit dem Wechsel an der GDL-Spitze geht eine Ära zu Ende. Der Kapitän geht, das Schiff bleibt auf Kurs, ist die Gewerkschaftsbasis überzeugt.
Corona-Testzentren all überall, Abrechnungsverfahren, die eher schlicht und betrugsanfällig waren. Bei der Aufarbeitung der Corona-Zeit wird klar, dass der Betrugsskandal um frühere Corona-Testzentren im Saarland immer größere Ausmaße annimmt. Wie die Staatsanwaltschaft dem SR mitteilte, sind inzwischen 43 Verfahren anhängig. Mehrere Beschuldigte sitzen demnach in Untersuchungshaft. In 3 Fällen sei Anklage erhoben worden. Thomas Gerber.
Neben dem Fall des 24-jährigen St. Ingbertas, der sich wegen seines Millionenbetrugs aktuell vor Gericht verantworten muss, sticht ein weiterer vor. Anders als in St. Ingbert waren in diesem Fall nicht nur die Tests frei erfunden, sondern es ging noch ein Stück dreister zu. Der 37-jährige Angeklagte hatte nämlich gleich seine 3 mutmaßlichen Testzentren frei erfunden. Die bei der KV angegebenen Zentren in Merzig, Saloy und Homburg sollen nur auf dem Papier existiert haben. Der KV war dies aufgefallen, die von dem 37-Jährigen eingereichten rund 50.000 Tests wurden nicht vergütet, die Auszahlung der 860.000 Euro wurde gestoppt, stattdessen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. In diesem Fall blieb es also beim Versuch des Betruges mit 0 Schaden. Insgesamt dürfte der aber auch im Saarland deutlich im zweistelligen Millionenbereich liegen. Für 182, also für etwa jedes 7. der damals 1300 im Saarland registrierten Testzentren besteht inzwischen Betrugsverdacht.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Der Austausch eines großen Teils der ukrainischen Regierung beschäftigt uns gleich, unter anderem noch bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen in Kürze für Sie mit Susanne Welter.
Das Bundeskabinett hat eine Rentenaufschubprämie beschlossen, um längeres Arbeiten attraktiver zu machen. Ab 2028 können Beschäftigte die Prämie in Anspruch nehmen, wenn sie über das Renteneintrittsalter hinaus mindestens ein weiteres Jahr lang weiterarbeiten. Zudem sollen Arbeitgeber künftig die Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung als Verdienst an die älteren Arbeitnehmer auszahlen können. Der Verdienst der Menschen, die im Job bleiben, erhöht sich dadurch. Unternehmen soll es künftig auch erlaubt sein, mit Beschäftigten im Rentenalter befristete Arbeitsverträge zu schließen. Das ist nach derzeitiger Regelung verboten. Die IG Metall hat die Beschäftigten beider Standorte des Kranbauers Tardano in Zweibrücken zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft beginnt der Ausstand morgen früh. In der Urabstimmung hätten sich fast 93% der IG Metall-Mitglieder für den Arbeitskampf ausgesprochen. Anlass ist die geplante Schließung des Tardano-Werks am Zweibrücker Flughafengelände mit 400 Mitarbeitern. Gespräche mit der Geschäftsführung waren in den letzten Wochen ohne Ergebnis geblieben. Die Geschäftsführung erklärte, dadurch werde sich die finanzielle Lage des Unternehmens weiter verschlechtern. Der Schleuserprozess vor dem Landgericht Saarbrücken ist bereits zum Auftakt ins Stocken geraten. Einer der vier Angeklagten war nicht im Gerichtssaal erschienen. Telefonisch versicherte er, zum nächsten Verhandlungstag am Freitag kommen zu wollen. Das Gericht hatte bereits im Vorfeld einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Es bestand die Befürchtung, dass er untertauchen könne. Die Ladung zum heutigen Prozesstag konnte allerdings nicht zugestellt werden. Den vier Angeklagten wird vorgeworfen, seit Juni 2021 insgesamt 30 Ausländer illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Der saarländische Germanist Benno Rech ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht im Lebacher Stadtteil Thal-Exweiler im Alter von 89 Jahren. Rech gilt als Kenner und Förderer der saarländischen Literaturszene. Er hatte sich vor allem als Mentor und literarischer Geburtshelfer des saarländischen Dichters Johannes Kühn verdient gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Irmgard Rech gab er alle 25 Gedichtbände von Johannes Kühn heraus und verhalf ihm zu bundesweitem Renommee. Rech war auch Freund und literarischer Nachlassverwalter von Ludwig Harig.
Der DAX-Konzern Wirecard war im Jahr 2020 zusammengebrochen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien fast 2 Milliarden Euro fehlten. Bilanzen sollen gefälscht und kreditgebende Banken um gut 3 Milliarden Euro geprellt worden sein. Der Ex-Chef von Wirecard, Markus Braun, sitzt seit Ende Juli 2020 in Untersuchungshaft und dort wird er auch noch länger bleiben müssen. Das Landgericht München I hat abermals einen Antrag seiner Verteidiger auf Haftentlassung abgelehnt. Aus München, Arne Meyer-Fünfinger.
Die am Montag von der 4. Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I getroffene Entscheidung ist eindeutig. Die Richter halten es nach wie vor für möglich, dass sich Ex-Wirecard-Chef Markus Braun nach einer Freilassung aus der Untersuchungshaft ins Ausland absetzen könnte. Zudem bestehe ihrer Auffassung nach Verdunklungsgefahr. So steht es in dem 25-seitigen Beschluss, den BR-Recherche einsehen konnte. Der Wirecard-Prozess läuft seit Anfang Dezember 2022. Mehr als 140 Prozesstage haben seitdem stattgefunden. Was den bisherigen Verlauf der Hauptverhandlung und die Bewertung durch die Kammer angeht, lässt der Beschluss ebenfalls tief blicken. Nach Überzeugung des Gerichts hätten sich in der bisherigen Beweisaufnahme keine entlastenden Punkte für Braun ergeben. Braun-Verteidigerin Therese Krauslach hält den Beschluss des Gerichts für nicht nachvollziehbar. Sie will nun weitere Schritte gegen diese Entscheidung prüfen, teilte sie dem BR auf Anfrage schriftlich mit. Neben Braun sind Ex-Chefbuchhalter Stefan von Erfa und der ehemalige Wirecard-Statthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus, angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem bandenmäßigen Betrug vor. Der Wirecard-Prozess geht nach einer längeren Unterbrechung wegen der Erkrankung eines Richters voraussichtlich in der kommenden Woche weiter.
Schon beim Namen scheiden sich die Geister. Handelt es sich schlicht um Gift oder um Pflanzenschutzmittel? Produkte wie zum Beispiel Glyphosat stehen so oder so immer wieder in der Kritik. Umweltschützer fordern, den Einsatz drastisch zu verringern, etwa um Insekten zu schützen. Landwirte sagen, das gefährde die Ernährungssicherheit. Wie es mit dem Pestizideinsatz in Deutschland weitergehen soll, dazu hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir heute einen Fahrplan vorgelegt. Eva Huber.
Das Ziel des Bundeslandwirtschaftsministers ist, bis 2030 sollen die Bauern in Deutschland deutlich weniger Pestizide, Pflanzenschutzmittel einsetzen als bisher. Nämlich möglichst 50% weniger. Um das zu erreichen, hat Cem Özdemir von den Grünen einen Katalog an Maßnahmen vorgelegt. Zum Beispiel mehr Bioanbau und mehr Beratungsangebote für Bauern. Das Ministerium will außerdem die Züchtung robusterer Sorten fördern und neue Techniken, die sehr gezielt Pestizide auf den Äckern verteilen und damit weniger Pflanzenschutzmittel verbrauchen. Der Landwirtschaftsminister setzt auf Kooperation und nicht auf Verbote.
Artenvielfalt, sauberes Wasser, fruchtbare Böden, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage ist das eine Ziel. Und gleichzeitig ist das zweite Ziel, und auch das ist genauso wichtig, dass unsere Landwirte weiterhin gute Einkommen haben.
Ob mit diesem Konzept der Pestizideinsatz halbiert werden kann, daran zweifeln Bioverbände. Bioland hält die Maßnahmen für sehr schwach. Das Programm verkomme zur Farce. Der Deutsche Bauernverband wiederum hatte die Pläne zuletzt scharf kritisiert, als Rückbauprogramm für die deutsche Landwirtschaft und deren Produktivität.
Bundeskanzler Olaf Scholz war heute im schleswig-holsteinischen Todendorf. Dort ist das erste neue Luftverteidigungssystem vom Typ IRIS-T SLM in Dienst gestellt worden. 6 davon sollen für die Bundeswehr angeschafft werden. Scholz hat das mit der massiven Aufrüstung Russlands begründet. Es gehe um die Wahrung von Sicherheit und Frieden in Europa. Die Bundesregierung hat bereits 4 solcher Waffensysteme und 3 verwandte Systeme an die Ukraine geliefert. Dort haben sie sich bei der Abwehr von russischen Angriffen bewährt. Aber dass die Abwehrfähigkeiten der Ukraine bei weitem nicht ausreichen, das kostet in diesen Tagen erneut viele Menschenleben. Präsident Zelensky will auf die Lage offenbar auch politisch reagieren und hat den größten Umbau seines Kabinetts seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf den Weg gebracht. Andrea Beer.
In den Nachrichten ist die laufende Regierungsumbildung ein wichtiges Thema. Wir brauchen neue Energie, um den Staat in vielen Bereichen stärker zu machen, so begründete Präsident Volodymyr Zelensky den geplanten Regierungsumbau auf einer Pressekonferenz in Kiew. Sei es internationale Politik oder Diplomatie, ich kann nicht vorhersagen, womit sich dieser oder jener Minister dann genau beschäftigt. Das wird beantwortet, wenn ihnen bestimmte Stellen angeboten werden. Die Zentralregierung müsse mehr mit den Kommunen zusammenarbeiten. Verteidigungsproduktion und NATO-Zusammenarbeit müsse ebenfalls gestärkt werden, so Zelensky. Und für die Beitrittsverhandlungen mit der EU gäbe es künftig eine persönliche Verantwortung. Von mehr als 20 haben bisher 6 Ministerinnen und Minister ihren Rücktritt beim Parlament eingereicht, das sie formal entlassen muss. Die Ressorts Justiz, strategische Industrie, Umwelt, europäische Integration und Reintegration besetzter Gebiete werden vermutlich umgebaut oder neu besetzt. Wir brauchen ein neues Niveau informativer, kultureller und diplomatischer Arbeit. Jetzt ist es an der Zeit, den Regierungsinstitutionen der Ukraine neue Stärke zu geben. Und ich bin allen dankbar, die dabei helfen. Auch Außenminister Dmytro Kuleba scheidet aus dem Amt. Nach 4,5 Jahren ist der 43-Jährige wohl der international bekannteste Minister. Mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock war Kuleba oft unterwegs. Vor rund 3 Monaten in einem von Russland zerstörten Kraftwerk bei Kiew. Ukrainische Medien spekulieren unterdessen, wer welche Posten übernehmen könnte und sind sicher, dass Kuleba weiter eine Rolle spielt. Nicht der Präsident, sondern Regierungschef Denis Schmyhal schlägt neue Ministerinnen und Minister dem Parlament vor, das sie bestätigen muss. Nur 2 Ressorts darf der Präsident, der Werchowna Rada, vorschlagen, darunter das Außenamt. Oppositionspolitiker wie Andriy Ostatschuk sehen in der Regierungsumbildung wenig Sinn. Die Entscheidungen würden ohnehin nur von wenigen Menschen gefällt, so Ostatschuk auf Facebook mit Blick auf das Präsidentenbüro. Die Zelensky-Berater dort agieren unter der Leitung von Stabschef Andriy Yermak. Sie haben aus Sicht vieler zu viel Macht, obwohl sie nicht demokratisch gewählt sind. Nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa am Dienstag befehligte Moskau auch in der Nacht auf Mittwoch dann wieder Drohnen- und Raketenangriffe, unter anderem auf Lviv. Dort wurden nach Angaben der regionalen Militärverwaltung viele denkmalgeschützte Gebäude getroffen und 7 Menschen getötet. Andriy Samry überlebte. Die Raketen waren erst lange in der Luft und dann gab es einen unglaublichen Aufprall. Ich habe es durch die Küche geschafft, das zerborstene Küchenfenster war bereits auf dem Boden. Mehr als 50 Menschen wurden in Lviv verletzt. Auch ein Familienvater, dessen Frau und 3 Töchter getötet wurden. Lvivs Bürgermeister Andriy Sadovy nach den Angriffen. Es ist eine Tragödie. Es war eine wunderbare Familie. Es ist eine Tragödie, weil unschuldige Menschen einfach von Russen getötet wurden. Und es gibt hunderte solcher Familien in unserem Land.
Andrea Beer hat aus Kiew berichtet. Es war in den frühen Morgenstunden des 14. Juni 2017, als ein Londoner Hochhaus in Flammen geriet, der Grenfell Tower. Ein 24-stöckiges Gebäude für die weniger Begüterten im reichen Stadtteil Kensington. 72 Menschen starben, unter anderem, weil die günstige Fassadendämmung nicht den Vorgaben entsprach. Mehr als 7 Jahre später ist nun der Abschlussbericht der Untersuchung der Brandkatastrophe veröffentlicht worden. Franziska Hoppen mit den Ergebnissen und der Erinnerung an das Unglück.
Well, the fire engines are on their way. Just tell me how many floors you got there.
It's the fourth floor.
Right, okay.
Quick.
They're on their way already.
Das ist der erste Anruf, der in der Nacht des 14. Juni 2017 bei der Londoner Feuerwehr eingeht. Kommen Sie schnell, ruft der Mann ins Telefon. In seiner Wohnung im vierten Stock eines Sozialbaus hat ein defekter Kühlschrank einen Brand ausgelöst. Die meisten Nachbarn in den insgesamt 24 Stockwerken wissen noch nichts vom Feuer.
It's gonna go right to the top of that building, isn't it?
Was in den nächsten Minuten passiert, zeigen zahlreiche wackelige Handyvideos. Rasend schnell fressen sich Flammen an der Hausfassade hoch, bis der ganze Wohnblock lichterloh brennt wie eine Fackel. Feuerwehrmann Ricky Nuttall beschreibt im BBC-Radio seinen ersten Eindruck.
It was a night like no other. It was just apparent very early on that this was a very different type of fire and it was progressing rapidly.
Es sei schnell klar gewesen, dass dies kein gewöhnliches Feuer sei. Doch am Telefon riet die Feuerwehr den Anwohnern zunächst weiterhin in ihren Wohnungen zu bleiben. Eine verheerende Entscheidung.
Its principles are founded on a building working as it should.
Diese Empfehlung ist für gewöhnliche Gebäude. Die Feuerwehrleute hatten ja keine Ahnung, dass dieses Haus nicht gebaut war, wie es hätte sein sollen. Dass Brandschutztüren nicht passten, dass Rauchabzüge nicht funktionierten, dass das Haus mit hochbrennbarem Material verkleidet war, Fenster nicht richtig eingebaut waren. Es war eine katastrophale Liste von Versäumnissen bei diesem Haus.
There were cataclysmic list of failings with the building.
72 Menschen starben in dieser Nacht. Die meisten von ihnen hatten einen Migrationshintergrund. Eine im Anschluss angeordnete Untersuchung zeigte, dass die Fassadenverkleidung eine fatale Rolle für die Brandentwicklung spielte und dass die Bezirksregierung bei dem Sozialbau mit dieser günstigen Verkleidung sparen wollte. Aktivist Kwejo Twenebor.
I often ask myself, had a fire of this scale happened in a banking office block in Canary Wharf, would we have had to wait 7 years to get to this point to find out who was responsible?
Hätte es im Londoner Bankenviertel dermaßen gebrannt, so Twenebor, hätten die Opfer auch 7 Jahre warten müssen, um zu erfahren, wer verantwortlich war? Der nun veröffentlichte Abschlussbericht zeigt, die Todesfälle hätten alle verhindert werden können.
The simple truth is that the deaths that occurred were all avoidable,
sagt Martin Mobik, Vorsitzender der Untersuchung, und spricht von jahrzehntelangem Versagen der Regierung und systematischer Unehrlichkeit von Baustofffirmen. Brandschutzbestimmungen seien lax ausgelegt, Testergebnisse manipuliert worden. Die Regierung sei unaufmerksam gewesen, trotz Warnungen vor entflammbarer Verkleidung schon Jahre vor dem Desaster. Der neue Premierminister Keir Starmer zeigte sich im Parlament bestürzt und kündigte Gerechtigkeit an.
Mr. Speaker, today is a long-awaited day of truth. But it must now lead to a day of justice. Justice for the victims and the families of Grenfell.
Die Regierung werde ihre Verträge mit den involvierten Firmen aufkündigen, sagte Starmer, und Polizei und Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen unterstützen. Ob und wann es zu Anklagen kommt, ist noch unklar. Im ganzen Land gibt es mehr als 4.600 weitere Gebäude, die mit ähnlich leicht entflammbaren Materialien verkleidet sind. An mehr als der Hälfte haben Arbeiten begonnen, diese zu entfernen. Bauministerin Angela Rayner hatte aber kürzlich kritisiert, dass die Arbeiten zu langsam vorangehen würden.
Franziska Hoppen aus London. Ordentlich vorgearbeitet hat sich Team D bei den Paralympics. Mittlerweile stehen die Athletinnen und Athleten immerhin auf Platz 12 im Medaillenspiegel mit 5 Goldmedaillen. Nun könnte man auf die Chinesen mit über 50 oder die Briten mit über 30 Goldmedaillen schauen, aber freuen wir uns doch lieber über Gold, Silber und Bronze am heutigen Tag. Sarah-Lisa Angres aus Paris.
Einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze. Das Ergebnis der Pararadsportler im Zeitfahren am heutigen Mittwoch. Eine der Bronzemedaillen holte sich Matthias Schindler. Nach dem Rennen war er extrem glücklich, denn fast wäre er noch vom dritten Platz verdrängt worden.
Ich wusste, dass ich 2 Sekunden knapp Vorsprung habe. Ich bin alles vom letzten Anstieg alles einfach rausgefahren. Und die Sekunden jetzt im Ziel, als ich wusste, ich bin erst mal Dritter und einer kommt noch, das ist dann mal kurz richtig spannend. Ja. Insofern habe ich definitiv Bronze gewonnen.
Die Goldmedaille gewann Maike Hausberger im Zeitfahren. Sie und ihr Team weinten Freudentränen.
Die letzten Jahre waren echt mega hart und ich habe mehr als einmal ans Aufgeben gedacht und ja,
Das hier ist einfach geil.
Auch für die Paratressurreiterinnen war der Tag sehr erfolgreich. Silber gab es für Regine Mispelkamp. Sie holte sich ihre zweite Paralympics-Medaille.
Wir wissen halt alle nicht, wie reagieren die Pferde in dem Viereck. Und das ist immer so, man kann noch so gute Vorleistungen haben, die Situation entscheidet. Und ja, jetzt habe ich Silber gewonnen.
Bronze machte Annalena Niehus im Paratressur klar. Sie kam erst letztes Jahr aus der Babypause zurück und freute sich gemeinsam mit Tochter Nelly und Mann Timo im Schlosspark von Versailles.
Fehlt uns noch der Blick aufs Wetter im Saarland. Am Abend und in der ersten Nachthälfte kann noch etwas Regen fallen. Tiefstwerte nachts zwischen 17 und 14 Grad. Morgen am Donnerstag sind anfangs viele dichte Wolken unterwegs. Es bleibt aber zunächst meist trocken. Dann kommt öfter mal die Sonne zum Vorschein, aber es entwickeln sich auch Quellwolken, die einzelne Schauer oder Gewitter bringen. Höchstwerte morgen 22 bis 26 Grad. Und auch am Freitag unbeständig, vor allem am Vormittag und Mittag, Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte ebenfalls bis 26 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann.